Quatsch und Tacheles. Mit Tesfaye und Tesfu.
Yay!
Snappy!
Ja, es geht endlich los, Hatnet!
Hallo Tarek!
Hallo liebe Hadi, ich freue mich so sehr auf unseren gemeinsamen Podcast Draht und Tacheles.
Tada! Hier ist er! Wir haben Jahre darauf hingearbeitet.
Jahrzehnte,
quasi unser ganzes Leben, um einmal in dieser Konstellation, Tarek, zusammenzukommen und über ein Thema zu sprechen, das uns sehr am Herzen liegt. Und der Titel unseres Podcasts verrät schon, worum es bei uns gehen wird, nämlich um Tratsch und Tacheles.
Ganz genau. Wir schauen uns an, worüber tratscht Deutschland, worüber tratscht die Welt. Wir schauen uns die Yellow Press an, die Boulevardpresse, InTouch, okay, Gala und. Aber wir schauen auch, was wird im Netz gerade getratscht? Was sind die großen Themen? Was sind die wichtigen Hashtags, die wichtigen Debatten? Und wir machen aus Tratsch Tacheles.
Wir schauen uns nämlich alles das an und brechen es dann sozusagen runter auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Darum geht's in Tratsch und Tacheles.
Und natürlich wollen wir niemanden schämen, der oder die gerne durch die Klatschpresse blättert. Denn, liebe Hadi, spätestens beim Friseur in dem Besuch kramen auch wir natürlich die InTouch und die Gala raus.
Darüber hinaus folge ich auch komplett schamlos Promiflash auf Instagram. Also bei uns seid ihr absolut richtig. So, aber vielleicht stellen wir uns einfach erstmal vor. Ich fange an.
Gerne, Hatnet.
Ich lasse dir mal nicht den Vortritt.
Alter vor Schönheit, sagt man doch auch, oder?
Oh, ja, aber in dem Zusammenhang ist es ja Alter und Schönheit.
Bei mir.
Okay. Mein Name ist Hatnet Tesfaye, ich bin Journalistin und eigentlich für alle Dinge Popkultur betreffend zuständig. Aber in diesem Zusammenhang darf ich mit einem meiner Lieblingsmenschen, der zufällig neben mir sitzt, über ein Thema sprechen, in das ich mich eben auch sehr, sehr gerne begebe. Weil wir müssen auch ganz ehrlich sein, wir alle tratschen, wir alle reden über andere, aber wie machen wir es richtig? Das ist die Frage.
Und Hadi, du hast ja auch eine kleine Vergangenheit in diesem
so ein
großen
bisschen.
Kontext.
Ja, total. Ich habe mal in einer Redaktion gearbeitet und ein Magazin, ein Promi-Magazin, Stars, Lifestyle and More, moderiert. Das hört auf den Namen Red. Eine ganz zauberhafte Redaktion. Allerdings musste ich dann auch irgendwann sagen, wenn wir uns ganz, ganz ohne Ironie mit diesem Thema beschäftigen, Leute, dann drehe ich wahrscheinlich durch. Und dann musste ich das auch lassen. So nach 2 Jahren? 3 Jahren? 3 Jahren. 3 Jahre waren es.
Und jetzt sitzt du hier mit mir.
Ja. 7 Jahre später, kein bisschen weitergekommen.
Back to Hadi, mehr oder weniger.
Ja.
Back to Hadi. So, dürfte ich mich dann auch mal kurz vorstellen,
Bitte?
Hatnet? Bist
Bitte?
Du fertig?
Ich bin fertig.
War ja auch ein bisschen lang, ne? Also länger als geplant auf jeden Fall. Hadi, ja, also ganz ehrlich, ich bin Tratsch und Tacheles. Machen wir uns nichts vor, ne? Viele wissen es nicht. Ich bin ja der Sohn von Whitney Houston. Beyoncé ist meine Cousine. Ich habe in New York lange Zeit gelebt als Model, ja, Top-Model. Und ich gehöre dazu. Ich bin mit den Stars auf Du und Du und weiß natürlich auch immer Bescheid, was da gerade läuft bei denen. Ich bin quasi, eigentlich bin ich der Insider von InTouch und Co. Wenn da immer steht, ein Insider hat berichtet,
dann bist das du.
Dann war ich das. Und ganz nebenbei hat nicht, ich meine, ich sag's einfach jetzt mal, wie es ist. Ich habe ja auch eine kleine Liaison. Mit Mario Gomez. Mario Gomez und ich sind seit längerer Zeit, ja, es ist eine Affäre, denn er traut sich noch nicht. Und ich bin es langsam leid. Und deswegen bin ich on top auch noch auf der Suche nach einem neuen Mann, nach einem neuen Future Husband. Und natürlich muss das ein Promi sein.
Also machen wir diesen Podcast eigentlich nur, damit Tarek in Zukunft einen richtig guten Partner findet.
Ersetze bitte gut mit reich.
Also das ist ja eigentlich nur der Wedding-Process, wie man so,
so
schön
aus.
Sagt. Ja,
so
okay,
aus.
Gut. Das ist doch fein. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und schön vor allen Dingen auch, dass ihr dabei seid. Jetzt wissen wir, worum es in diesem Podcast geht. Jetzt wisst ihr, wer vor allen Dingen mit euch darüber sprechen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, was werden wir denn alles ansprechen in den nächsten paar Minuten?
Hadi, es ist einiges los. Wir sprechen über die Beckhams, wir sprechen über Paris Hilton, Britney Spears, Kamala Harris, Donald Trump.
Melania Trump vor allen Dingen.
Melania Trump.
Und noch einige mehr. Es wird nämlich um das Thema Reality-Shows gehen. Und dann werden wir aber auch noch den Bogen zur Politik, in der ja auch einiges los war, schlagen. Und ihr werdet merken, dass das alles ganz, ganz nah beieinander liegt.
Der Tratsch der Woche kommt dieses Mal aus der InTouch, liebe Hadnet. Und zwar aus der Rubrik Hot Gossip.
Ich liebe diese
also genau
Rubrik.
Das, was wir brauchen.
Ja.
Das, was wir wollen, denn wir sind Gossip Boy und Gossip Girl. Also pass auf. Der Gossip der Woche ist, die Beckhams bekommen wahrscheinlich 2022 eine Netflix-Reality-TV-Show.
Oha. Mhm.
Eigentlich eine ziemlich
geile
nice Sache.
Ja.
Denn jetzt, wo die Kardashians quasi aufhören, braucht es quasi ein Vakuum. Nee, es ist ein Vakuum da. Es braucht kein Vakuum. Es braucht jemand, der das Vakuum, wie sagt man, hat
füllt.
Nicht, der das Vakuum füllt. Und die Beckhams könnten dieses Vakuum füllen, denn Victoria Beckham ist da wohl schon richtig am Start. Laut der InTouch ist sie schon ordentlich am Kinderfotos sammeln, an Fotos von den Spice Girls auch. Es sollen wohl sehr, sehr viele private Momente gezeigt werden. All das, was wir bisher noch nicht von den Beckhams wussten. Interessant ist aber, man könnte jetzt sagen, InTouch, ne? Könnte titeln, die Beckhams gehen Netflix. Mhm. Aber nein, der Titel war, sie setzt ihre Ehe aufs Spiel.
Ach so, okay, gut. Okay.
Also diese böse, böse Hexe, Victoria Beckham setzt ihre Ehe aufs Spiel, denn weil David Beckham, so weiß die InTouch, ist immer sehr darauf bedacht, sein Privatleben so gut es geht zu schützen und vor allem halt auch das seiner Kinder. Victoria Beckham, der blöden Kuh, ist es scheinbar richtig scheißegal, denn rund 18 Millionen Euro soll Netflix für diese neue Reality-TV-Show hingeblättert haben. Und deswegen hat jetzt quasi die InTouch Angst um die Ehe der Beckhams, denn David will Privatsphäre, Victoria will scheinbar wieder die große Bühne. Und ich habe mir ein bisschen gedacht, okay, InTouch, worüber redet ihr eigentlich gerade schon wieder? Denn David Beckham will angeblich seine Kinder schützen. Einer seiner Söhne, der älteste, hat auf Instagram 12, irgendwas Millionen AbonnentInnen und scheißt ein bisschen sehr auf seine Privatsphäre scheinbar oder ist zumindest in der Lage, entscheiden zu können, wie viel er preisgeben möchte und wie viel nicht.
Und können wir mal ganz kurz auch mal darüber sprechen, warum David Beckham denn angeblich so um seine Privatsphäre, warum ihm das so wichtig ist? Weil der Mann wahrscheinlich Dreck am Stecken hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Affären er nachweislich auch schon hatte. Also sorry, wenn ich wüsste, so da sitzen noch ein paar Leichen im Keller, dann wäre mir auch wahnsinnig um meine Privatsphäre. Da wäre mir schon viel dran gelegen, ja?
Aber darüber schreibt natürlich die InTouch mal wieder nicht, sondern die böse, böse Frau Victoria Beckham, die ja scheinbar wieder Kohle braucht, denn so gut läuft es wohl scheinbar, auch in Zeiten von Corona, auch mit ihrem Modelabel wohl nicht. Und deswegen will dieses geldgeile Miststück die komplette Familie in die Medien zerren.
Ja, das Problem ist aber auch, also wurde dann nur über ihre Finanzen gesprochen, nur über Victorias Finanzen.
Über David nicht.
Über David, bei Davids Finanzen ist es nämlich auch
was
so,
macht
dass
er eigentlich?
Ja, der hat ja wahnsinnig viel Geld mit Sport verdient und mit Werbedeals verdient und so. Das Ding ist aber, dass der auch vor Corona noch sehr viel Geld in einen amerikanischen Fußballverein, also wirklich Soccer, ne, die amerikanischen Amerikaner haben ja Fußball und Football und der hat in einen amerikanischen Fußballverein, also einen Soccerverein investiert und angesichts der Tatsache, dass da ja aber auch Spielstopp ist in den USA und keine Zuschauer zugelassen sind, verliert er da auch wahnsinnig viel Kohle gerade. Also es ist jetzt gar nicht nur so, dass es nur bei Victoria irgendwie schlecht laufen würde, sondern auch bei David. Also dass das aber nicht erwähnt wird, ist natürlich so ein bisschen Das heißt, sie ist halt so das geldgeile Ding irgendwie, was die Familienehre verkaufen würde, nur um an Geld zu kommen. So. Aber ja, okay, das Narrativ der bösen Victoria, die auch irgendwie...
Das sitzt tief.
Das sitzt so tief. Das sitzt schon seit den Spice Girls tief, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, sie war posh Spice, ja. So ein bisschen so das arrogante Spice und die kühle, unterkühlte auch, die keine Emotionen zeigt. Also da wiederholen sich auf jeden Fall auch heute immer noch die Narrative der 90er. Und eine Sache aber noch, also jetzt gehen wir mal da rein, ja? Also Victoria Beckham hat Bock auf eine Netflix-Show.
Ja.
Dann spricht die doch wahrscheinlich mal mit ihrer Familie, so nach dem Motto, sag mal Leute, habt ihr da eventuell auch Lust drauf? Und wenn dann schon Netflix an Bord ist und schon klar ist, dass das wahrscheinlich 18 Millionen Euro irgendwie reinbringen würde, dann wird da doch der Familienrat mal getagt haben. Also diese Idee von Victoria Beckham setzt da ihre Ehe aufs Spiel, macht da was heimlich und David Beckham will eigentlich gar nicht, ist doch auch schon wieder so, oh, come on, Intouch.
Ja, es entmündigt ihn ja auch so komplett, ne? Als ob er dann nicht, also wenn das wirklich so bei dieser Darstellung jetzt bleibend so gewesen wäre, ja, dass sie das alleine exekutiv entscheidet für alle ihre Lakaien, sprich Familienmitglieder, ja, dann entmündigt das doch alle anderen irgendwie auch so ihrer Selbstbestimmtheit. Also es ist jetzt nicht so, als ob David Beckham doch dann alles, was seine Frau sagt, irgendwie machen würde. Was ist das denn?
Eigentlich macht sich die Intouch auch nur Sorgen, denn sie fragt sich ja, wird jetzt diese neue Show dazu führen, dass David Beckham und Victoria Beckham sich scheiden? Denn es gab ja schon ein paar Promi-Pärchen auch schon in der Vergangenheit, wo so eine Reality-TV-Show nicht unbedingt dazu geführt hat, dass das Pärchen weiterhin zusammen ist, wie zum Beispiel unsere liebe und sehr geschätzte Brittany. Mhm. Britney Spears hat ja auch eine Reality-TV-Show gehabt mit ihrem damaligen Ehemann Kevin Federline. Und zu Beginn war es noch nicht der Ehemann. Und diese Reality-TV-Serie Chaotic heißt sie, erzählt quasi die ersten Schritte der Liebe bis dann auch zu der Ehe und alles, was wir dann von den beiden auch kennen. Und hast du da mal reingeguckt?
Nein, ich habe da nie reingeguckt, aber ich finde das aber auch immer so schwierig. Wo ich mal reingeguckt habe, jetzt nicht bei Britney und Kevin, ist bei Jessica Simpson und Nick Lachey. Da habe ich mal reingeguckt. Bei The Newlyweds, das war ja ähnlich und hat aber auch irgendwie jetzt.
Hat auch geknistert danach, oder?
Entknistert vielleicht. Da hat es eher geknallt, genau. Die sind nicht mehr zusammen, das hat auch nicht gut funktioniert, aber The Newlyweds von Jessica Simpson und Nick Lachey war ja die amerikanische Vorlage für die Reality-Show von, ich glaube, Sarah Connor und Mark Terenzi damals. Ja. Die hatten das ja dann auch, ne? Haben es dann auch nachgemacht und die haben aber dann in der Show geheiratet und ich glaube, bei Jessica Simpson und Nick Lachey war es eben so, dass das Leben als junges Ehepaar, das begleitet wurde und so. Aber das hatte sich dann eben auch relativ schnell erledigt. Also es ist tatsächlich schon so, dass Beziehungen, die so in der Öffentlichkeit stehen, dass sie quasi Tag und Nacht gefühlt, was natürlich auch nicht stimmt, weil es ja alles super inszeniert ist, von der Kamera begleitet werden, stehen nicht unter dem besten Stern.
Ja.
So. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dann zu sagen so, ey, weiß nicht, ob das für eure Ehe die beste ist, aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum der Intouch da jetzt so dran gelegen ist, dass das alles irgendwie, ne?
Also jetzt, wo du gerade alles so erzählst, ne, von wegen auch so Problemen dann und ob man das dann so alles vor der Kamera irgendwie präsentieren und für die ZuschauerInnen miterlebbar machen muss. Ich musste gerade ein bisschen wieder an Mario denken.
Habe ich gerade gefragt, wie würden Mario und du, wie würdet ihr das denn handhaben?
Also ich glaube, uns würde es mal gut tun. Also uns würde dieser Schritt nach außen, wenn Mario endlich, also Mario, wenn du mich hörst, steh jetzt bitte langsam mal zu deinen Gefühlen. Und ganz ehrlich, mein Ring, ja, wo ist der? Und ich meine, hallo Hadi, was wäre das bitte schon für eine geile Show? Tarek und, natürlich Tarek am Anfang, Tarek und Mario in Love.
Ja, das wäre schön.
Oder?
Ja, das wäre total toll. Wir möchten alle gerne sehen, Tarek. Hm. Aber die Frage ist doch, wärt ihr beiden dann auf der Gewinnerseite von Reality-Shows oder sozusagen auf der Verliererseite? Weil das ist ja auch immer so eine Frage. Es geht ja nicht für alle schief. Ja? Also eine Reality-Show ist nicht unbedingt sofort der Niedergang der eigenen Karriere oder Ehe oder was auch immer. Also es gibt genug Leute, die das gemacht haben und bei denen es gut gegangen ist.
Bestes Beispiel Kim Kardashians oder die ganzen Kardashians.
Ja, wobei wir jetzt auch darüber sprechen könnten, wie viele Ehen auch bei denen schiefgegangen sind, weißt du so, bei fast allen. Ich glaube, die drei großen, also Khloe, Kourtney und Kim haben alle schon einige Ehen hinter sich. Alle.
Aber Kourtney und Scott?
Die sind nicht mehr zusammen.
Aber die waren auch nie verheiratet.
Kann sein, dass die nie verheiratet waren.
Zumindestens in Folge 8, nee, in Staffel 8, wo ich gerade bin. Denn als ich erfahren habe, dass die Kardashians aufhören, nach 19 Staffeln, war ich so, als Trendsetter, der ich bin, war ich dann so, okay, vielleicht gucke ich da doch mal rein. Jetzt bin ich so süchtig danach und ich bin jetzt gerade bei Staffel Ende 7, also Anfang 8. Und da sind die beiden auf jeden Fall noch nicht verheiratet.
Also man kann definitiv darüber spekulieren, ob die Kardashians jetzt wirkliche Gewinnerinnen sind sozusagen oder VerliererInnen. Aber
im großen Ganzen können wir auf jeden Fall sagen, GewinnerInnen.
Also sie sind mit definitiv wahnsinnig viel Geld nach Hause gegangen. Wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Einfluss und so weiter und so fort. Darum geht's. Aber für mich zum Beispiel eine der großen Gewinnerinnen von Reality-TV sind die Urmütter von Reality-TV, nämlich Paris Hilton und Nicole Richie. Ich weiß nicht, ob sich die älteren HörerInnen unseres Podcastes vielleicht noch an The Simple Life erinnern. Das war aber sozusagen für mein Gefühl, also in meinem Verständnis, die Urmutter von Reality-TV. Paris Hilton und Nicole Richie auf Landpartie gab es auch im deutschen Fernsehen. Kurz mal angedacht, auch glaube ich gar nicht so unerfolgreich, von Gülcan Karanci und Colleen Fernandes, die das auch gemacht haben, damals noch Fernandes, jetzt ja Ulmen Fernandes, die haben das auch gemacht, aber bei denen hat das super gut funktioniert. Also die hatten vielleicht auch so persönlich ein paar dunkle Momente, aber so in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade Nicole Richie, muss man ehrlich sagen, mit ihren Kindern, ihrer gut funktionierenden Ehe und so, das läuft bei der, ne?
Und Paris Hilton hat ja jetzt auch nochmal einen richtigen Push bekommen, denn es gibt ja eine Doku, die letztens rauskam, auf YouTube läuft die, This is Paris. Und ganz ehrlich, Hartnett, mich hat diese Doku krass gecatcht, denn ich war nie so richtig Fan von Paris Hilton, habe aber jetzt irgendwie erfahren, dass diese ganze Persona, dieses Narrativ, das sie sich selber aufgebaut hat, diese Inszenierung von sich selbst, diese Hyperinszenierung, auch ein Ergebnis ist aus Gewalterfahrungen, auch ein Ergebnis ist aus Dingen, die in ihrer Kindheit mit ihrer eigenen Familie super krass und traumatisch passiert sind. Wir denken noch an das Sextape, was ja auch rausging, was auch so der Startschuss der Paris Hilton-Persona war und wie krass das auch für sie war, so geslutshamed zu werden und dass sich niemand gefragt hat, was denn mit dem Typen ist, der da ungefragt ein Sextape raushaut, sondern Paris Hilton war halt einfach die Bitch. Und diese Verletzlichkeit, über die geht es in der Doku und das hat mich, wie gesagt, sehr, sehr berührt.
Und sie sagt ja dann auch in dieser Doku, dass die Erfindung des It-Girls im Grunde genommen der Prototyp war für alles das, was wir heute InfluencerInnen nennen.
Und sie sagt, sie hat ein Monster kreiert. Nichtsdestotrotz muss man ein bisschen sagen, es gibt ja so diese neuen Dokus und da gehört die Paris Hilton-Doku auch mit dazu. Denken wir an Lady Gaga, denken wir an
wobei, die war toll.
Beyoncé, die sind ja alle toll.
Die sind alle toll, aber es sind eigentlich alles so ein bisschen überdimensionierte Werbefilmchen.
Das ist es. Und am Ende denkt man sich von Leuten, die man eigentlich nicht so toll fand. Oh Gott, bei mir war es wirklich so Taylor Swift, ne? Bitte Leute, seid nicht sauer auf mich, ne? Aber ich hatte eine Taylor Swift-Sperre. Und als ich dann die Doku gesehen habe, war ich so, scheiße, ich liebe Taylor Swift.
Oh Gott, ja, nee, also ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich bezweifle auch gerade, dass das mir passieren wird. Wobei ich natürlich
Ich habe es auch gedacht.
Ja, das macht natürlich schon was mit uns, wenn wir diese Filme sehen, die ja vielleicht auch so eine Art glorified Reality-TV sind und die aber, wie gesagt, eigentlich in meinen Augen so ein ganzer PR-Stunt einfach nur sind. Ja. Egal ob jetzt Lady Gaga, egal ob Beyoncé. Die ich geliebt habe. So.
Die Beyoncé-Doku?
Die Beyoncé-Doku.
Ich meine, ihr wisst ja, ne, es ist meine Cousine und ich bin auch deutsche Beyoncé.
Du wusstest das alles natürlich schon.
Aber nee, du meinst Homecoming.
Ja, klar.
Ich konnte es nicht gucken.
Was?
Ich konnte es nicht gucken. Ich liebe wirklich Beyoncé, wenn du es hörst, du hörst es wahrscheinlich, denn wir beide sind dann wirklich dicke wie sonst was. Ich konnte es nicht hören. Ich war irgendwann so genervt von dieser Überinszenierung. Ich war so, kann ich dich jetzt mal kurz greifen? Denn dass du geil bist, dass du die besten TänzerInnen hast, dass niemand den Arsch so von einer Bühnenseite zur nächsten swingen kann. Beyoncé, das weiß ich von dir. Aber ich möchte gerne bei dir, möchte ich mal ganz kurz hinter die Fassade schauen.
Aber das konntest du doch. Sie erzählt doch total, was für ein Struggle das war.
Ich musste nach 15 Minuten ausmachen.
Ja, aber da geht's ja dann darum, dass sie ja selber total gekämpft hat. Und auch im Nachhinein rückblickend nicht weiß, ob sie das nochmal machen würde. Weil das, was es sie gekostet hat, diese Show auf die Beine zu stellen, so kurz nach der Geburt von Zwillingen, das würde sie heute wahrscheinlich nicht mehr aufgeben wollen. Und da siehst du sie auch wirklich am Kämpfen und so. Das war schon
aber
toll.
Aber sie erzählt es doch in diesem inszenierten Interview-Setting. Sie ist doch da, irgendwie ist es doch auch dann so schwarz-weiß und sie sitzt da irgendwie auf so einem hohen Stuhl und alles ist so...
Lass sie doch perfekt sein!
Ich liebe ihre Perfektion. Ich liebe sie. So, denn das haben wir gemeinsam.
Ja.
Perfektion und Inszenierung. Ne? Also, da sind wir wieder beieinander. Aber ich dachte mir so, in dem Moment war ich so... Also wenn ich jetzt ein Beyoncé-Video mir anschauen kann, möchte, dann kann ich mir auch einfach ein Video angucken und das einfach im Loop mir anschauen. Das hat mich, komischerweise hat mich diese Doku nicht gepackt.
Ich habe die sehr geliebt. Ich habe die sehr geliebt, weil ich der Meinung bin, dass sie für ihre Verhältnisse schon sehr viel Einblicke zulässt. Aber wir können ja über eine Doku ganz kurz nur sprechen, weil die im Grunde genommen schon die perfekte Überleitung ist für unseren restlichen Tratsch der Woche. Wir können über eine Doku sprechen, bei der du ungefähr 38 Mal so angefangen hast zu heulen? Hast du? Michelle Obama?
Bei der Michelle Obama-Doku habe ich einfach durchgeflennt. Wie ein kleines Baby. Also, dass Michelle Obama toll ist, das wusste ich auch schon vorher. Was mich da so sehr, sehr gepackt hat, war die Tatsache, welchen Impact Michelle Obama auf schwarze Frauen hat, auf junge schwarze Frauen.
Nicht nur in den USA auch, ne?
Genau, überall, aber halt diese jungen Frauen, die sie so toll finden, die anfangen zu weinen, wenn sie mit ihr sprechen, die so dankbar sind, dass Michelle Obama so eine Güte und Freundlichkeit und Gelassenheit ausstrahlt und was für ein Empowerment-Potenzial diese Frau hat für Menschen, für schwarze Menschen in den USA, aber auch natürlich weltweit gedacht, ich habe einfach nur geflennt. Und wie süß die mit Barack Obama, wie süß sind die beiden, bitteschön.
Das ist ganz, ganz krass, oder?
Oh,
da denke ich auch, bitte lass das nicht einfach nur Inszenierung sein, weil in mir wirklich was kaputt gehen würde, wenn sich irgendwann diese beiden trennen. Und wenn sie es täten, wäre es ja nur total menschlich, aber für mich ganz persönlich, ganz egoistisch gesehen, möchte ich, dass die immer zusammenbleiben. Aber du hast mir natürlich jetzt schon die perfekte Rampe für den zweiten Teil von diesem hier gebaut.
Der Tratsch der Woche.
Man muss ja schon sagen, dass es ganz schön dramatisch ist, dass wir so nahtlos vom Thema Reality-TV zum Thema Politik kommen können, weil seit 2016 sind es ja Dinge, die sich überhaupt nicht mehr ausschließen und das Weiße Haus ist eigentlich auch schon
eine Gossip-Hölle.
Eine Gossip-Hölle, eine Reality-TV-Sendung, weil sie natürlich aber auch regiert wird und noch bis Januar wird von einem ehemaligen Reality-TV-Star, nämlich Donald Trump. Der sozusagen Beweis dafür ist, dass er eigentlich der ultimative Gewinner von Reality TV ist und es damit bis ins Weiße Haus geschafft hat. Aber wie gesagt, im Januar ist Schluss, denn Donald Trump hat die Wahl verloren.
Und er weiß es noch nicht.
Weil er hat es ja jetzt auch zugegeben. Er hat es zwar zugegeben, er hat gesagt, he won. Also damit meint er Biden, aber auch nur, weil die Wahl sozusagen gefaked war, nicht gefaked war, sondern gerigged war sozusagen, ja, also manipuliert war. Aber Tatsache gibt es in dem Zusammenhang auch ganz schön viel Gossip aufzuarbeiten, weil wenn wir gerade bei Identifikationsfiguren sind und Identifikationsfiguren auch für schwarze Frauen sind, wir haben eine neue Identifikationsfigur. Also Michelle Obama kann sich ein bisschen locker machen, denn tada, Kamala Harris ist da.
Applaus, Applaus.
Applaus, 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 Applaus für eine unglaublich, und das muss man leider in dem Zusammenhang auch gerne gleich am Anfang sagen, gut aussehende Frau. Kamala Harris ist schon sehr, sehr schön. Ihres Zeichens hat sie eine indischstämmige Mutter und einen Vater, einen schwarzen Vater, der aus Jamaika kommt. Und genau in dem Moment, wo feststand, dass Kamala Harris die erste Vizepräsidentin der USA wird.
Das ist auch schon krass, ne?
Das ist krass, ne?
Dass da vorher keine Frau gab.
Nope, keine Frau.
Und schon
Frau.
Gar nicht eine schwarze Frau.
So, und genau in dem Augenblick, wo das bekannt war, wurde dann auch sofort die Frage erhoben, aber Moment denn, ist denn Kamala Harris wirklich schwarz? So, weil sie eine indische Mutter hat und also schwarzen Vater zwar, der aber Jamaikaner ist, also auch kein Afroamerikaner und so, aber sie ist natürlich in den USA geboren und aufgewachsen und sie ist übrigens auch, das wurde dann nämlich sofort auch alles rausgeholt, so ihr Track Record sozusagen, schwarz sozialisiert. Sie war auf einer HBCU, also auf einem Historically Black College oder University. Sie war auf der Howard und ist in ihrem Umfeld auch ganz bewusst, weil ihre Mutter nämlich auch politische Aktivistin war, von schwarzen Frauen auch mit erzogen worden. So. Und dann fand ich das schon echt dramatisch, dass sofort reflexartig diese Diskussion losging, aber ist sie denn wirklich schwarz? Und hat aber dann natürlich auch gleich mit ihrem ersten Auftritt ganz klargestellt, ich bin eine schwarze Frau und ich bin vielleicht die Erste, aber ich bin definitiv nicht die Letzte.
Das habe ich so gefeiert.
Ja, diesen Auftritt auch.
Aber auch einfach diesen Spruch sozusagen, hey Girls und alle anderen Geschlechter dieser Welt, ich bin jetzt hier vielleicht die Erste.
Was auch immer, genau.
So, aber ich mache jetzt hier mal die Tür auf, so, ich setze mich da jetzt rein, wo ich schon immer hingehört habe und das mache ich auch für mich, so, aber das mache ich auch. Und ganz besonders für euch, denn da wird noch mehr passieren. So, ja. Das hat mich so tief berührt einfach. Und was ich zu dieser Schwarzsein, Nicht-Schwarzsein-Geschichte noch gerne adden möchte, was mich nämlich auch krass genervt hat, waren diese Stimmen von, also Kamala Harris wird jetzt auch nicht dies und jenes machen. Also immerhin, sie ist ja auch noch Teil der USA, also eines kaputten Systems. Und Repräsentation alleine reicht nicht aus. Wow. Also Momentchen mal. Niemand hat gesagt, dass Kamala Harris jetzt als schwarze Frau die Welt retten wird. Aber die Strahlkraft und auch den Applaus, den sie dafür verdient hat, die allererste in diesem Moment zu sein, da soll mal bitte schon alle Leute mal kurz die Klappe halten und jetzt nicht schon wieder, man kann immer mit dem großen Ganzen kommen, aber in dem Moment war es total unangebracht, gerade auch für Schwarze und People of Color und Menschen, die sich als nicht männlich definieren, war das einfach mal ein Tag zum Feiern. So, lasst es doch einfach mal kurz sacken und kommt jetzt nicht um die Ecke und sagt so, das bringt gar nichts. Ja, aber wisst ihr, was noch viel, viel weniger bringt, wenn es der nächste weiße Typ ist? Mhm. Also shut up und lasst sie glänzen.
So, hat sie dann natürlich auch gemacht und bei der Gewinnerrede sozusagen, wo sie ja aufgetaucht ist, da ist aber dann natürlich das passiert, was immer passiert, wenn Frauen irgendwo auftreten, es wurde sofort über ihre Klamotten gesprochen. Also ich glaube, der erste Artikel, den die FAZ, war es die FAZ?
Es war die FAZ, ja.
Auch direkt über Kamala Harris als neue Vizepräsidentin der USA, als erste Vizepräsidentin der USA gebracht hat, ging um ihr Outfit. Was natürlich, kann man durchaus verstehen, auch ein politisches Statement war.
War ja auch ein cooler Look.
War ein cooler, also ganz unabhängig davon, dass es ein unfassbar cooler Look war. Wir reden von dem weißen Anzug und so, ne, mit der Seidenbluse drunter, wo ich auch so war, oh, die Materialien, oh, ich will dich anfassen.
Kamala.
Meine Güte, ne. Aber da ist so der Haptik-Freak in mir rausgekommen. Ich wollte das sofort anfassen, weil das so schön aussah. Und ich war so, oh, kann ich den mal streicheln einmal? Aber ne, das war natürlich schon das Ding, dass sofort über ihre Klamotte gesprochen wurde. Und ja, ich verstehe das. Ja, ihre Klamotte sah toll aus. Und B, war sie natürlich, wie gesagt, auch ein politisches Statement, weil sie ist in ganz weiß rausgekommen. Und das soll sozusagen ein kleiner Shoutout, ein Nod in Richtung der Suffragetten sein, die sich ja auch gerne und immer weiß gekleidet haben. Das machen die Frauen übrigens im Kongress auch immer noch in den USA. Ob das jetzt eine Nancy Pelosi oder eine AOC ist oder was auch immer, wenn es um irgendwas geht, tauchen die alle in ganz weiß auf. Und man denkt sich, yes, we see you, weißt du? Aber das war dann natürlich auch schon so, okay, ganz kurz, ja, sehe ich alles, aber können wir auch kurz erst über das sprechen, was sie gesagt hat und so und dann über ihre Klamotten, weil das ja gerade Frauen in der Politik super oft passiert. Ja, also ob das jetzt eine Kamala Harris ist, dein Lieblingsbeispiel ist, glaube ich, Angela Merkel.
Angela Merkel, ne, wo sie hier mal, keine Ahnung, ganz zu Beginn ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin war, die ja bei den Wagner-Festspielen. wo man eigentlich mal sagen müsste, die Wagner Festspiele, also einem Antisemiten weiterhin da irgendwie seine Bühne zu geben, darüber könnte man mal reden. Oh, aber nein, ja. Worüber spricht Deutschland in diesem Moment?
Über das Kleid
über die
Angela.
Brüste. Alle waren so, hoch, Angela Merkel hat Brüste.
Ja, Mann.
So. In diesem Kleid, es war doch auch so ein grünes Samtding, oder war das nicht so Satin?
Satin war es,
war auf jeden Fall
ja.
Was Glitzerndes.
Ja,
und
eigentlich ja,
war es,
ja.
Es war auch so mit Carmen. Schulter,
es war
man.
So auch ein bisschen schulterfrei,
Carmen,
oder?
Die war richtig up-to-date.
Get
so.
It, sis? Ja.
Auf jeden Fall Angela Merkel. Aber seitdem war Angela Merkel einfach, hat die einfach im wahrsten Sinne des Wortes dicht gemacht. Und ich denke mir dann immer in so welchen Momenten, können wir bitte, also wenn wir das schon machen, können wir mal über die ganzen Typen reden,
boah, ja.
Die einfach schlecht sitzende Anzüge tragen mit richtig beschissenen Krawatten.
Viel zu langen Krawatten,
so,
Shoutout an Donald Trump.
So, weißt du, wo das Wildeste ist, wenn da mal ein Knopf auf ist, wo ich mir denke, ganz ehrlich, Männer, viele Männer geben sich so wenig Mühe, damit irgendetwas mit ihrer Fashion auszustrahlen, was vollkommen in Ordnung ist, wenn man darauf keinen Bock hat. Aber wenn es nun mal Leute gibt, die darauf ein bisschen Bock haben und öfters sind es dann halt nun mal Frauen, weil das auch etwas ist, was uns ständig beigebracht wird. Frauen gehen shoppen, Männer shoppen tote Rehe, so nach dem Motto, im Wald als Jäger.
Ja.
Und es wird aber nie gleich betrachtet.
Ja.
So. Es wird immer der Fokus auf den Look der Frau gesetzt und dann auch immer in einer sehr gehässigen Art und Weise. Und das ja auch wirklich von InTouch bis Spiegel Online, FAZ. Also das können alle, diesen Moment irgendwie zu fahren. Und bei Männern ist es so, der sieht zwar beschissen aus, aber zumindest sagt er irgendwie interessante bis nicht interessante Sache und dann ist man halt so auf dem Wort
ja.
Und nicht auf dem Look.
Aber das ist ja so eine, wie du schon richtig gesagt hast, was eh in der Gesellschaft, glaube ich, ganz gängig ist, aber was in der Politik, einfach auch, weil es da so wahnsinnig wenig Frauen gibt, nochmal irgendwie sich fast gefühlt tausendfach potenziert. Also ich finde, es gibt schon einen Grund, warum Angela Merkel nur noch Hosenanzüge trägt und was ja Hillary Clinton auch gemacht hat, ne? So the Pantsuit Lady, Hosenanzugfrau. So, die hat ja nichts anderes getragen, weil es aber einfach auch wahnsinnig gefährlich ist. Aber witzig finde ich ja in dem Zusammenhang auch, dass es ja trotzdem Frauen gibt, die das nicht die Bohne interessiert und dazu gehört auch eine Frau, die in den letzten Wochen auch wahnsinnig, über die auch ganz viel gesprochen wurde, weil man sich gefragt hat, wann reicht sie denn die Scheidung ein? Und die Rede ist in dem Zusammenhang von Melania Trump. Melania Trump, eine wirklich ohne Frage sehr gut aussehende Frau.
Sehr, sehr attraktiv.
Wirklich wahnsinnig schöne Frau.
Wenn ich nicht Mario hätte, Melania,
dann hätten wir
ihr auch, glaube ich, viel Leid ersparen können.
Ja, oh komm. Es, ja.
Man merkt schon, ne?
Es merkt,
Team
man merkt,
Melania.
Ja, du Team Melania. Aber lass uns doch mal ganz kurz ihr Track Record anschauen und lass uns ganz kurz sprechen, warum so viel über sie diskutiert wurde. Also, kaum hatte Donald Trump nämlich die Wahl verloren, ging es schon los mit den Gerüchten darüber, wann Melania Donald Trump verlassen würde. Weil es gibt ja das Gerücht, dass sie in der Wahlnacht, als er die Wahl gewonnen hat, 2016, schon angefangen hat, direkt zu heulen. Also es soll einen wirklich ganz fürchterlichen Heulkrampf gegeben haben, weil sie einfach zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet hat, dass er diese Wahl gewinnen könnte. So, dann hatte sie aber gewonnen und dann ging's los, auch mit Melania. Dann wurde geguckt, was wird sie für eine First Lady? Wie zieht sie sich an? Ja, weil sie musste ja in die Fußstapfen von keiner geringeren als der Michelle Obama treten. Ich bin der Meinung, sie hat's nicht gut gemacht. Fashionmäßig kann man darüber diskutieren, hat sie aber ganz, ganz schwierige Entscheidungen getroffen. Ich erinnere nur an die I don't really care, do you Jacke, die sie getragen hat, als sie auf einer Reise war. Ich konnte das gar nicht fassen. Siehst du, ich werde immer noch ganz fassungslos. Als sie auf einer Reise war mit Donald Trump, bei der es um die Kinder, die da in diesen Detention Centers in Käfigen gehalten wurden, um sich deren Lage anzuschauen. Da geht sie hin auf diese Reise mit einer Jacke, auf der draufsteht, I don't really care. Do you?
Es gibt aber auch die Version, meine Liebe, dass sie das natürlich nicht auf die Kinder in dieser Notlage bezogen hat, sondern auf das Mediensystem. die davor schon sehr gehässig, sehr abwertend, sehr, sehr verletzend auch, glaube ich, auf Melania Trump eingedonnert haben.
Zu Recht, wenn du mich fragst, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon die Rede. Also, warte mal. Wir machen es mal so. Ich fange jetzt mal andersrum.
Hadi, du bist ready, oder?
Ich bin
für die
ready,
nächste Rubrik. Mach es einfach. Hau es rein.
Never, bevor ich mich jetzt hier richtig ärgere und versuche, irgendwie so ein ganz nüchternes Gespräch mit dir zu führen, so nein. Weil ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest nämlich darauf hinaus, dass Melania Trump auch irgendwie so ein bisschen dieser Vogel im goldenen Käfig ist und sich da so, ne, in so einer Situation befunden hat, in die sie gar nicht hinein wollte und so weiter und so fort. Ist das die Story, die du mir jetzt gerade geben willst?
Nicht so wirklich. Ich versuche einfach Melania, die in ihrer Inszenierung eine sehr, sehr flache und nicht durchlässige Art gewählt hat, aus Gründen, versuche ich einfach nur immer auch diesen Moment zu zeigen. Am Ende geht es da um einen komplexen Menschen, der in seiner medialen Inszenierung nur eine sehr, sehr flache Seite von sich durchscheinen lässt. Und daran ab und zu denken, das mache ich einfach gerade. Nichtsdestotrotz.
Ja, lass mich mal machen.
Let's go.
Let's go für meine kleine Kategorie hier in Tratsch und Tacheles. Die nennt sich Rant a Hadi. Das ist die Möglichkeit, die ich bekomme, mich 60 Sekunden lang über ein Thema riesengroß aufzuregen, also zu ranten. Und das Ganze klingt dann ungefähr so. Rant a Hadi. Melania Trump, die Frau, die angeblich nichts mit den Machenschaften ihres Mannes zu tun hat, ist aber die Braut, die ganz maßgeblich auch an der Geburt der Birther-Theorie beteiligt war. Was ist die Birther-Theorie? Das ist ein Mythos, den Donald Trump in die Welt gesetzt hat, wo es darum geht, dass Barack Obama überhaupt nicht in den USA geboren ist und dass es deshalb einfach überhaupt gar nicht legitim ist und illegal ist, dass der Mann Präsident ist. Er soll uns mal allen seine Geburtsurkunde zeigen. Melania Trump war diejenige, die sich davon nicht distanziert hat, sondern im Gegenteil sie schon 2011 ins Fernsehen gesetzt hat und auch gesagt hat, ja, wir wollen das alle sehen. Die hat also diese Theorie gestützt. So, und dann ist ja noch die Klamottensache. Melania Trump trägt ihre Klamotten, das ist keine Aussage, das ist kein Statement und so. Und dann denke ich mir doch, oh Mann, Melania, du bist doch keine Anfängerin. Du weißt doch, dass du beobachtet wirst und dass jede Klamotte, die du trägst, untersucht, seziert wird und damit ein Statement ist. Also tu nicht so, als ob das neu wäre alles.
Hadi, Hadi, Hadi. Wow, hier brennt ja die Hütte, die Rant-Hütte. Ich bin komplett bei dir. Also Melania Trump ist nicht das kleine süße Opfer, die da irgendwie wo gelandet ist, wo sie niemals hin wollte. Nichtsdestotrotz, wir müssen noch mal ein bisschen zurückgehen. Melania Trump und Donald Trump haben sich Ende der 90er kennengelernt, Anfang 2000 geheiratet. Ich glaube wirklich ernsthaft daran, dass ihr Ziel niemals war, mit diesem Typen ins Weiße Haus zu ziehen.
Safe nicht.
Ich glaube,
safe nicht.
So, und jetzt stehst du da. Du hast halt diesen Typen, warum auch immer. Ich glaube, dass Melania und Donald beide zwei machtsüchtige Menschen sind und sie deswegen eigentlich ein Perfect Match sind. So, weil sie beide aus dem anderen das ziehen, was sie für sich als wichtig erachten und das Ganze Liebe nennen. Not my fucking business. Macht euer Ding.
Alles
so.
Gut, da bin ich noch, so weit bin ich noch
so.
Bei dir.
Dann auf einmal passiert das Unmögliche.
Er gewinnt.
Und der Typ, wo vielleicht eh schon ein bisschen die Flamme aus ist,
ja,
wo sie vielleicht schon vorher überlegt hat, so langsam, ne, also das Personal wird langsam heißer als mein Mann. So, und dann gewinnt dieser Typ die Wahl. Ich glaube, ab dem Moment hatte sie nicht mehr so viele Möglichkeiten, wie es jemand gehabt hätte, der vielleicht in einer toxischen bis nicht guten Beziehung ist, wenn nicht die ganze Welt dazuschaut.
Mhm.
Und natürlich hatte sie wahrscheinlich auch Angst, sich eventuell dann wirklich zu trennen. Wahrscheinlich hatte sie auch keinen Bock auf ihre Privilegien und auf ihren Lebensstil zu verzichten. Aber auch das finde ich einen fairen Moment. Und dann kommt sie irgendwie, also landet da auf diesem politischen Parkett, ist unfassbar unbeholfen, macht viele Fehler, macht sie aber auch, glaube ich, weil sie schlecht beraten wird.
Ja,
denn
da
genauso
kommt, da
wie, Victoria David nicht einfach so irgendwo hinschleift, so, denn da arbeitet ein Team um die herum und da werden Entscheidungen gemeinsam getroffen. Und manchmal sind es halt Scheißentscheidungen. Und bei Melania ist es einfach ein richtig beschissenes Team, was permanent Fehler macht. Und sie ist da irgendwie mit drinne. Und guck mal, Hillary Clinton und auch Michelle Obama, die haben eigentlich, seitdem sie ihren Partner kennen, darauf hingearbeitet, dass dieser eventuell im Weißen Haus landen soll. Diesen Vorsprung, also dieses Wissen und diese Fähigkeit hat Melania nicht.
Okay, aber abschließend noch ganz kurz zu dem Thema. Ich gebe dir recht, aber dieses Interview, wo es um diese Birther-Debatte geht, die einzig und allein auf den Mist von Donald Trump gewachsen ist, der immer wieder wirklich so ein ganz klassisches rassistisches Bild bedient hat, nämlich der Typ kann bei dem Namen auch überhaupt gar kein Amerikaner sein, ja? Also 2011, wo er das erste Mal darüber nachgedacht hat, auch republikanischer Kandidat zur Präsidentschaftswahl zu werden oder sich nominieren zu lassen und final ist es dann mit Romney geworden, da hat sich also diese Melania ins Fernsehen gestellt und diese Debatte befeuert, aktiv befeuert. Sie hat, glaube ich, wörtlich gesagt, Moment, ich muss das mal ablesen, it's not only Donald who wants to see Barack Obama's birth certificate, it's the American people who voted for him and he didn't vote for him, they want to see that. So, das heißt, sie war da in meinen Augen Steigbügelhalterin für die politische Karriere ihres Mannes, der das aus diesem wirklich ganz, ganz toxischen, rassistischen Ort gestartet hat. Und da dann zu sagen, ja, aber sie wusste ja nicht, dass es am Ende dann wird. Okay, wenn das die Ausrede ist, aber dann heißt es, dass sie auf dem Weg dahin mit allem fein war, was er gesagt und getan hat oder sich zumindest nicht anders geäußert hat. Und das ist das, was ich so problematisch finde.
Aber dann
finde.
Lass uns auch bitte genau da bleiben. Und dann habe ich nämlich keine Lust zu hören, was sie irgendwo mal anhatte. Weißt du, wie es die Presse halt macht? Lass dann safe. Bitte auch die Presse darüber schreiben, dass sie sich in dem Moment krass rassistisch verhalten hat, dass sie das rassistische System Donald Trump damit supportet hat. Und dann will ich nicht hören, ob die jetzt mit Pumps irgendwo auf einer Wiese langgerannt ist. Denn Leute, wir kennen das alle. Ne? Man ist mal auf einer Party eingeladen und dann ist das Höschen ein bisschen zu kurz und dann friert man halt mal. Und beim nächsten Mal zieht man sich eine Jacke drüber.
Ja, so,
Problem
okay.
solved.
Sorry,
so.
Okay, aber dann auch, ich glaube, das nämlich, worüber ich mich wirklich am meisten ärgere, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass sie noch viel besser damit weggekommen ist als weiße Frau, ja, als Michelle ja. Obama im Vergleich dazu. Weil wenn Michelle Obama sich die Nummern geleistet hätte, die Melania sich geleistet hat, dann wüsstest du aber, was los ist. Weil das Ding ist nämlich, immer zu sagen, die arme Melania, die Presse ist so gemein zu der und so. Die Presse ist ja gemein zu ihr, aber es ist alles nichts, nichts. Und das ist, glaube ich, das, was mich final dann wirklich am meisten ärgert. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was Michelle Obama 8 Jahre lang auch von der Presse, auch im Zusammenhang mit ihren Klamotten sich anhören musste. So, die Frau hat Ärmel losgetragen.
Und ihre Augenbrauen. Sie ist der Teufel.
Und Melania trägt aber auf entspannt eine 51.000-Dollar-Jacke. Verstehst du? Das ist fein. Soll sie machen. Ne? Ist
du, ich hätte
okay.
die auch gern.
Ich hätte die auch gern.
Also,
nee, ich hätte die nicht gern, weil das war so eine Felljacke. Die hättest du auch nicht gern. So eine Felljacke und dann auch noch von Dolce & Gabbana, wo man auch so ist, muss man die beiden Designer denn noch unterstützen? Glaube nicht. So. Aber das ist halt die Doppelmoral und auch wirklich so die Hypocrisy auch der Presse und dann aber auch derjenigen, die sich über die Presse im Zusammenhang mit Melania ärgern. Da denke ich mir, in deinem Fall weiß ich, dass du auch Michelle zur Hilfe und zur Seite gesprungen wärst, aber da war ich einfach sauer.
Vollkommen zu Recht.
Ja.
Hadi?
Yes, my dear.
Weißt du eigentlich, welches Sternzeichen Melania Trump hat?
Ich weiß es nicht. Ich sag dir aber auch jetzt schon, dass es mir völlig scheißegal ist. Aber egal. You do your thing.
Tareks Sternstunde. So, nachdem Hadi jetzt hier ziemlich lang gequatscht hat, bin endlich mal wieder ich dran, denn am Ende von Tratsch und Tacheles bekomme ich auch mal eine kleine Rubrik. So, und die heißt Tareks Sternstunde, denn Hadi weiß es, ihr wisst es ab jetzt, ich habe einen direkten Draht zu den Sternen, zum Universum und bin der Horoskop-Boy. Und ich löse jetzt mal auf.
Ja.
Melanias Sternzeichen ist Stier.
Okay, aber sagt mir halt auch gar nichts, weil ich...
Hadi,
ja.
Keine Sorge.
Okay.
Denn dafür bin ich ja jetzt da. Denn ich wollte mal gucken, du bist ja Jungfrau.
Ich bin Jungfrau, ja.
So, du bist Jungfrau und Melania ist Stier. Und in meiner ersten Sternstunde wollte ich mal ein bisschen gucken, was ist denn so der typische Stier? Wie schaut denn so die typische Jungfrau aus? Und vielleicht schaffe ich es mit den Sternen, mit der Kraft der Sterne, euch beiden ein bisschen näher zu bringen. Ja, da schauen wir jetzt mal nach. Hoppala, zack, hier haben wir es ja.
Direkt
also.
Astro-TV, Leute, das ist immer noch Tratsch und Tacheles, alles gut.
Jetzt wird's hier Tratsch und Tacheles und Astro. Mhm. Also, liebe Hatnet, Jungfrauen sind, und das bist du auf jeden Fall auch, analytisch.
Ja. Yeah.
Arbeitsam. Mhm. Intelligent.
Safe.
Fleißig. Nicht so fleißig wie ich, aber auf jeden Fall fleißig genug, um mit dir eine Show zu machen. Ordnungsliebend, pflichtbewusst, strukturiert.
Pflichtbewusst, ja, strukturiert, I'm trying.
Naja, du bist schon ein Mensch, der Kontrolle haben möchte und du schaffst einfach dann Kontrolle über Strukturen.
Ja.
Also Hadi,
okay,
listen, einfach listen.
I do.
Du bist es. Und dein Motto ist, und jetzt, das ist es halt einfach, ich und meine Arbeit, ich und mein Alltag, ich analysiere. That's totally fucking you.
Das stimmt.
Ja, und das sagt nicht ich, Hadnet, das sagen die Sterne.
Oh, okay.
Und jetzt pass auf, jetzt kommen wir zu meiner lieben, meine Liebe.
Mhm.
Jetzt kommen wir zu Melania.
Aha.
Sie ist ja Stier. Und ich sehe in diesem, also wirklich, ich versuche ja wirklich die Komplexität des Menschen zu sehen, mit Hilfe des Horoskops. Und das ist mir gelungen. Denn Stiere sind ausdauernd.
Mhm.
Musste bei dem Typen auch sein.
Ja.
Geduldig. Auch das muss bei Donald Trump, glaube ich, sehr, sehr arg sein.
Ist übrigens seine bis jetzt längste Ehe.
Ja.
Mhm.
Drei hatte er, oder?
Ja, aktuell die dritte.
Also drei offizielle. Dann selbstbewusst.
Mhm.
Das strahlt sie für mich mit ihren Looks auch aus.
Ja.
Also diese Military-Looks, die dann auch gerne mal in so eine Fascho-Ecke gedrängt werden, wo ich mir denke, It's just a look, aber okay. Und auch diese hohen Taillengürtel, eigentlich fast bis unterm Busen. Und dann diese Pumps. Also ich, für mich ist es ein Look, aber egal. Sie ist selbstbewusst. Und jetzt wird's interessant heute. Sie ist auch durch die Sterne bedingt sensibel. Sie ist sicherheitsorientiert.
Ja, das glaube ich.
Und sie ist treu und sie ist zuverlässig. Das heißt, man kann jetzt über Melania schimpfen, wie man will. Am Ende sind es die Sterne.
Am Ende kann sie gar nichts dafür, meinst du?
Und was auch noch drin steht, ist, Stiere sind sinnlich. Und ich finde Melania Trump, also wie gesagt, Mario, ich bleib bei dir, wenn der Antrag kommt. Aber wenn nicht... Und Melania ist wahrscheinlich jetzt bald Single.
Ist bald
oh Gott,
an.
Hast du das gesehen? Och, das fand ich auch so fies. Wo Leute so Tinder-Profil auf internetmäßig mit Melanias Gesicht gemacht haben. Das war so gemein.
Ja, I am not
oh
sorry.
Mann.
Es tut mir so leid.
Liebe Leute, seid nicht so streng mit Melania, denn es sind am Ende sind es die Sterne, die uns zu dem machen, was wir sind.
Ja, nein, seid nicht so streng mit Melania, weil am Ende des Tages ist sie auch nur ein Mensch, der aber in dem Bett schlafen muss, dass er sich gemacht hat. So, das ist das Ding, ja. Und das ist auch in dem Zusammenhang ein Schlusswort, das wir so stehen lassen können. Ich glaube, Melania ist total fein damit und die wird damit so viel Kohle aus der Nummer rausgehen. Und da freue ich mich für sie.
Irgendwie machst du schon eine Abmoderation, Hartnett?
Ja.
Nee, also Entschuldigung, wir sind noch mitten in Tareks Sternstunde.
Ach so, Entschuldigung.
Also
ich
jetzt wirklich, also ich bin kurz davor zu gehen. Also wirklich, ich bin kurz davor zu sagen, Tratsch und Tacheles. Ja, du schon so, ich bieg ab und ich noch so.
Ja, okay.
Hallo, ich stehe noch mitten im Rampenlicht und denke mir so, Leute, hört mir weiterhin zu. Denn
okay, gut, warte, ich trinke mir noch Tee nach.
Heiligsbleche.
Mach, red ruhig.
Und dann wunderst du dich manchmal.
Ja.
Also, liebe Hatnet, abschließend möchte ich dir jetzt noch aus der InTouch dein Horoskop vorlesen, denn Leute, also über die InTouch kann man viel sagen, aber genauso wie ich hat die InTouch wirklich einen ganz, ganz direkten Draht zum Universum. Also, die Jungfrau. Fortbildung, Start-up oder ein tolles Projekt, das du schon seit langem übernehmen willst, werde aktiv und setze es um, denn das, was du willst, sollst du auch tun. Das kann auch ein altes Vorhaben sein, das du an den Rand gedrängt hattest. Jetzt kannst du es realisieren. Du brauchst auch nicht lange zu checken, wer dir hilft. Du bist mega beliebt und begehrt.
Boom!
Das
Boom.
Sind wir.
Boom! Unser
ich bin
Projekt.
Teil. Pst, ich bin Teil. Ich bin Teil deines Horoskops, denn ich bin ja Aszendent Jungfrau. Mhm. Wir wissen ja auch eine ganz besondere Person, zu der ich einen sehr, sehr engen Draht habe, mit der ich sehr freundschaftlich familiär verbunden bin, ist ja auch Jungfrau, also nicht du Hatten, sondern Beyoncé.
Sie hat 2 Tage vor mir Geburtstag.
Und ist es nicht wahnsinnig?
Also es ist schon sehr genau, das stimmt, ne?
Ich sag's
also es ist
dir.
Schon echt genau.
Hatnet, ich dreh durch. Also ich würde sagen, Tariqs Sternstunde ist mit Abstand die beste Rubrik bei Tratsch und Tacheles.
Kann ich jetzt anfangen, die Abmoderation zu machen?
Überleg
nochmal.
Ja.
Okay, gut. Ich finde aber auch, dass das wirklich ein gutes Schlusswort ist.
Welches jetzt?
Mein Horoskop.
Ich dachte mal, ach so. Okay.
Mein Horoskop.
Ach so, gut.
Ist doch ein toll. Wir können doch auf der Note einfach aufhören, oder nicht?
Ja, ich habe schon wieder vergessen, was ich da gerade vorgelesen habe, wenn ich ehrlich bin.
Naja, dass wir dieses Projekt haben, das wir jetzt endlich umgesetzt
Ach, stimmt,
haben und
ja.
so, das ist natürlich, damit ist natürlich Tratsch und Tacheles gemeint.
Ja.
Safe.
Und weißt du, was dein Glückstag der Woche ist?
Nee.
Montag. Und
der
heute
Tag
ist?
Montag.
Also ich flipp aus, Leute, ich Boom. Flipp aus. Also die Sterne sind auch auf unserer Seite und Hatnet, ich freue mich sehr, gemeinsam mit dir das deutsche und das weltweite Mediensystem tratschmäßig, tachelesmäßig aufzuräumen. Denn wir beide sind die Tratschtanten 3.0.
Ja, das wolltest du unbedingt sagen.
Das
ne?
wollte ich nochmal kurz raushauen.
Das wolltest du unbedingt noch sagen. Ich bin
das
froh, dass du es untergebracht hast. Ja, das ist toll. Hast du ganz toll ausgedacht und aufgeschrieben. Auch,
ja.
ne? Muss man dazu sagen. Tolle Ideen, die Tarakata hat heute alle aufgeschrieben. Fein gemacht. Aber Tatsache war es das mit der ersten Ausgabe von Tratsch und Tacheles. Und wir sind natürlich in 2 Wochen wieder da. Mit einem Reality-TV-Star unter Umständen, aber so wie sich's anbahnt, gibt es viel über ihn zu sprechen, nämlich über den Wendler.
Oha.
Da gibt's viel zu sagen.
Oh, da bekomme ich gleich Angst.
Da kriege ich auch direkt Gänsehaut. Ich so,
das W-Wort.
Das W-Wort.
Das böse
W-Wort. Über den werden wir unter Umständen sprechen. Wenn er so weitermacht, wird er definitiv in der Sendung landen. Mal schauen. Und wenn nicht, auch egal. Muss man auch mal so sagen. Das Tratsch-Game entwickelt sich einfach so schnell, dass wir natürlich top aktuell produzieren und dann, wie gesagt, uns in 2 Wochen wieder hören.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl.
Redaktion Hatnet Tesfay, Tariq Tesfu, Samuel Behnke, Kate Kubel und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. What she said.